Ja, lass uns noch mal das Buch Ruth aufschlagen und wahrscheinlich die letzte Andacht auch zu dem Buch für diese Reihe. Und wir lesen dort die letzten Abschnitte ab Vers 11 in Kapitel 4, Ruth Kapitel 4, Vers 11. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Juda gebar, durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau, und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Da sprachen die Frauen zu Naomi: Gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Der Naomi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Abinadab, Abinadab zeugte Nachshon, Nachshon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Ich dachte, ich beginne die Andacht mit einer Frage an euch. Was würdet ihr sagen, wenn jemand fragen würde: Lebst du im Alten Testament oder im Neuen Testament? Das ist ja eine Frage, die Christen manchmal so stellen, und damit wollen sie dann auch manchmal was aussagen. Und ich glaube, wir würden ja sagen, in gewissem Sinne würden wir sagen, ja, im Neuen Testament. Wir glauben an den neuen Bund in Christus, dass dieser neue Bund hergestellt wurde in Christus. Die Schatten der Opfer sind Realität geworden im Opfer von Jesus am Kreuz. Und es gibt diese wunderbaren Änderungen auch des Bundes, dass jetzt zum Beispiel alle in Gottes Volk den Heiligen Geist haben und von Neuem geboren sind. Und wir würden sagen, es gibt eine große Steigerung der Segnung des alten Bundes. Wir würden sagen, natürlich leben wir im neuen Bund. Aber was wir heute sehen, glaube ich, in diesem Text, ist, dass in gewissem Sinne, und wenn wir auch um uns herum schauen, leben wir heute mehr noch im Alten Testament als im Neuen Testament. Und das nicht zu merken, kann sogar entmutigend sein und glaubensschädlich. Okay, was meine ich damit? Ich meine, dass größere Teile des Alten Testaments in Zeiten geschrieben wurden, wo wenig offensichtliches göttliches Eingreifen stattfand. Also im Neuen Testament oder im Großteil des Neuen Testaments wurde ja geschrieben, wo Jesus und seine Apostel aktiv Wunder taten oder darüber geschrieben. Und das Buch Ruth aber im Alten Testament und auch viele Bücher im Alten Testament wurden zu einer Zeit geschrieben, wo die Hand Gottes oftmals weniger offensichtlich war. Und wir würden sagen, das ist in gewisser Weise auch in unserer Zeit eigentlich mehr typisch. Und der Fokus auch hier in dem Buch Ruth, das ist so offenbar, oder das ist sehr, sehr, da stolpert man auch drüber, ist, dass der Fokus auf so scheinbar banale Dinge sind, die passieren. Also was ist schon ein Mann, Elimelech, ne, von dem wir im ersten Kapitel erfahren, der einfach mit seiner Familie entscheidet, ins Ausland zu gehen, nach Moab? Was ist seine Witwe Naomi schon? Welche Signifikanz, welche Wichtigkeit hat sie? Sie ist keine Königin. Und selbst in dem Versorgen Gottes sehen wir eigentlich nicht wirklich etwas Außergewöhnliches, oberflächlich gesehen. Also wir sehen eine Heirat, wir haben sehr viele Heiraten, also sehr viele Ehen, die geschlossen werden. Und nichts wirklich, wo wir über ein großes Wunder reden könnten. Also da ist ein normales Gespräch, findet am Stadttor statt. Es wird ein Vertrag geschlossen oder es wird eine Vereinbarung getroffen vor den Ältesten und so weiter. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Lektion, die wir lernen in diesem Buch. Nämlich, dass es, und das ist die erste Lektion, die wir heute benennen wollen, es gibt Zeiten, wo das Arbeiten Gottes im Verborgenen und im Unspektakulären geschieht. Und ich glaube, das ist etwas von fundamentaler Wichtigkeit für das Glaubensleben unserer Zeit, dieses Merken dessen, dass es Zeiten Gottes, Zeiten gibt unter der souveränen Verwaltung Gottes, wo Gottes Arbeiten im Unspektakulären geschieht. Dann die zweite Lektion, die wir sehen in diesem Buch und auch gerade am Ende des Buches, ist, dass Gott bewirkt oft in Situationen einen Ausgang ganz anders, als es vorher erwartet wurde. Und wir sehen das zum Beispiel an dem Segen des Peres. Also die Ältesten, die segnen ja den Boas mit dem Segen, den Peres hat. Also sozusagen, Gott segne dich wie dem Peres. Und wir können uns fragen, wieso eigentlich? Wieso gerade den Peres, den sie hier auswählen? Nun, wir wissen, dass das Peres einer der Vorfahren von Boas ist. Also wahrscheinlich ist das eine Verbindung. Und in 1. Chroniker 2, wenn man da diese Geschlechtsregister liest, dann scheint es sogar, dass Peres der Vorfahre der Bethlehemiter war. Also einer der Nachkommen von Peres war Ephrata. Und Bethlehem heißt ja Bethlehem Ephrata. Und es kann gut sein, dass diese Ältesten hier auf Peres anspielen, weil Peres eben ihr Vorfahre ist, der Vorfahre der Bethlehemiter. Aber es gibt auch einen tieferen Grund, einen geistlichen Grund, weshalb Peres genannt wird. Peres entstand ja aus dem unmoralischen Verkehr von Juda und seiner Schwiegertochter Tamar. Und die Anspielung war darauf, ist glaube ich auch einfach, dass es überraschend war, dass Gott damals aus dieser Nachkommenschaft segnen würde, eine segensreiche Nachkommenschaft heranwachsen lassen würde. Und bei Ruth war es ja ähnlich. Sie kommt auch aus einem Hintergrund, wo man nicht erwarten würde, dass Gott jetzt daraus etwas wirkt. Das heißt, Gott wirkt im Verborgenen und Unspektakulären und Gott wirkt oft dann überraschend einen Ausgang oder ein Ende der Situation, den man nicht gedacht hätte. So wie bei Peres, dann auch bei Ruth und Boas. Also bei Peres war es so, dass sein Bruder Sera, die kamen ja gleichzeitig zur Welt, und Sera hatte erst die Hand ausgestreckt als das erste Baby und ihm wurde als Zeichen seiner Erstgeborenenrolle eine rote Schnur umgebunden. Und dann brach aber Peres trotzdem zuerst heraus. Und Sera, obwohl er das Erstgeburtsrecht hatte, verschwindet immer mehr eigentlich in der Geschichte Israels. Und Peres scheint eine viel wichtigere Rolle dann im Stamm Juda einzunehmen. Also die scheinen zahlreicher zu sein, die scheinen einfach zentraler zu sein in den Geschlechtsregistern. Das heißt, obwohl ein Staat sehr vielverheißend ist für den einen, bringt es Gott in seiner souveränen Plan und in seiner Absicht doch zu einem unerwarteten Ende, nämlich dass der andere das eigentlich die Vorherrschaft einnimmt. Und dann lernen wir drittens, und ich glaube, das ist die Hauptlektion auch hier am Ende, Gott arbeitet so langsam, dass sein Werk oft erst nach Generationen verfolgt werden kann. Oder Gott arbeitet oft, müssen wir sagen, so langsam, dass sein Werk oft nach Generationen verfolgt werden kann. Also bei Peres war es ja so, dass Gottes Segen zwar in diesem Durchbruch, dass er zuerst aus dem Bauch kam, ja sichtbar wurde, aber letztlich wurde der volle Segen für Peres erst später wirklich offenbar und sichtbar. Und das wird noch klarer, wenn wir mal überlegen, was ist der eigentliche Zweck jetzt dieser Geschichte von Ruth und Boas? Und der Zweck der Geschichte, der wird eigentlich auch gesagt hier in den letzten Versen. Also Vers 18, und dies ist die Generationenfolge des Peres. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram und so weiter. Und Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed und Obed zeugte Isai und Isai zeugte David. Also das Buch endet in dem Namen David, der zukünftige König Israels. Also das Buch erklärt eigentlich, wie es dazu kam, dass Gott seinem Volk einen König schenkt. Und was alles auch dazu herbeigebracht wurde. Und viele Kommentatoren sagen auch, das Buch Ruth diente eigentlich dazu, zu erklären, wieso eine Moabiterin Teil der Nachkommenschaft des Königs, des zukünftigen Königs sein könnte. Okay, das heißt, der Segen an Boas, der hier von dem Rat gegeben wird, der kam erst einige Generationen später zur wirklichen Entfaltung in der Königsherrschaft von David und auch dann erst nach ungefähr 30 Jahren vom Leben von Davids. Das heißt, wir können ja schon mal, es ist eigentlich interessant, dass überhaupt das Ganze aufgeschrieben wurde, dass dieser Segen der Ältesten hier im Tor, dass der von Generation zu Generation, also der wurde erst dem Obed weitergegeben und Obed hat es dem Isai. Und wahrscheinlich kam das erst mit der Zeit, dass man gemerkt hat, was eigentlich dieser Segen wirklich bedeutet hat und wie groß dieser Segen auch war. Also ich glaube, das ist eine oder vielleicht eine der zentralsten Lektionen in diesem dritten oder letzten Teil. Gott arbeitet oft so langsam, dass sein Werk oft nach Generationen verfolgt werden kann. Und wie endet das jetzt unsere, oder wie sollte es unsere Sicht auf das Gebet verändern? Wenn ihr an, es gibt ja die Eintagsfliege, die, ich glaube, die lebt ja nicht nur einen Tag, aber die lebt oft nur wenige Tage, vielleicht 4-5 Tage. Und stellt euch mal vor, ihr wärt eine Eintagsfliege. Worüber würdet ihr viel nachdenken, wenn ihr denken könntet als Eintagsfliege? Ihr würdet wahrscheinlich viel darüber nachdenken, was ihr gerade in den nächsten Stunden macht und wie ihr das Essen kriegen könnt, was ihr braucht, um nachher die Eier zu legen in ein paar Tagen und so weiter. Also eure Lebensplanung, wenn man es so nennen kann, euer Denkhorizont wäre begrenzt auf die nächsten paar Tage. Und Gott beschreibt ja das Leben des Menschen in gewisser Weise auch wie das Gras, was verdorrt, was schnell vergeht, eigentlich an und für sich und ohne Gott schnell endend, ein kleiner Horizont und so weiter. Aber die Bibel sagt uns, dass wir ewiges Leben bekommen, wenn wir in Christus sind. Das heißt, das soll auch unseren Denkhorizont erweitern, auf die Ewigkeit und auf die langfristigen Veränderungen, die Gott auch tut durch unser Gebet. Also das heißt, wir sollen uns bewusst sein, dass unsere Gebete Dinge bewirken und in Bewegung setzen, die vielleicht erst in 3 oder 4 Generationen wirklich zur Entfaltung kommen und geerntet werden. Und dass sich manchmal auch Gebete sich einreihen, in eine Menge von Gebeten und Glaubensschritten von Menschen vor uns, und wir dienen einfach unterstützend in diesem Prozess durch Gottes Gnade. Und ich finde das auch auffällig bei Vers 18. Vers 18 geht ja nicht einfach nur von der Geschichte von Ruth und Boas weiter, sondern greift nochmal den Peres auf und zeigt, dass vor ihm eben, vor Boas eben diese Generationen schon waren vor ihm. Also die Geschichte mit Peres und so weiter und seinen Nachkommen. Das heißt, Ruths Gottvertrauen wird hier von Gott gewirkt und dafür benutzt, einen Prozess weiterzubringen, der bereits 300 Jahre vorher begonnen hat und dann noch viele Jahrhunderte dauern würde, bis er wirklich dann in dem Nachkommen Davids in Jesus Christus zur völligen Entfaltung kommen wird. Und ich dachte, ich stelle euch mal die Frage, was erwartest du eigentlich, wenn du betest? Wir haben ja sehr viel auch für Finn gebetet als Gemeinde und ich stelle mir immer wieder manchmal quälende Fragen. Wieso hat Gott damals nicht gehört? Was hätten wir vielleicht noch tun können? Aber ich glaube, die Frage stellt sich uns letztlich, was erwarten wir wirklich von unseren Gebeten? Also denken wir wie eine Eintagsfliege oder haben wir auf dem Schirm, dass Gottes Mühlen langsam mühlen und dass er ein Mehrgenerationen-Gott, könnten wir sagen, ist. Also ein Gott, der auch hier und jetzt auf wunderbare Art und Weise eingreift, versorgt und führt, so wie bei Naomi, die ja sich jetzt glücklich preist am Ende der Geschichte. Aber gleichzeitig ein Gott, der in diesem Eingreifen noch weit mehr tut im Hinblick auf langfristigen Segen. Das heißt, ich glaube, das sagt uns, erwarte schnelle und sofortige Erhöhungen, kurzfristige Erhöhungen, die sollten Teil unseres Glaubenslebens sein, aber sei nicht frustriert, wenn du in manchen Bereichen weniger siehst, als du erwartet hattest. Sei bereit, dein Leben lang für bestimmte Dinge zu beten und erwarte getrost, dass sie zu ihrer Zeit in Erfüllung gehen werden.